Das Bild einer spirituellen Person mit einem etwas verklärten Blick, Malas, diese indischen Gebetsketten um den Hals, vielleicht in weiß gekleidet und immer etwas abseits der Welt. Das ist ein Bild, das wir bei Holy Embodied nicht vertreten. Die gelebte Mystik oder die verkörperte Spiritualität, so wie ich, so wie wir sie hier verstehen, hat immer auch ganz viel so mit in der Welt und mit der Weltlage, so wie sie ist, zu tun. Das wird nicht ausgeklammert, das wird nicht ignoriert, das wird nicht irgendwie weggedrückt, sondern ist genauso Teil auf eine Art unserer Praxis wie das Sitzen in der Stille. Und darum habe ich heute einen Gast eingeladen, der vielleicht auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich scheint für Holy Embodied. Denn er spricht nicht über seine Spiritualität oder seine Einheitserfahrungen, sondern er gibt uns einen tiefen Einblick in eine Zone, in eine Gegend der Welt, wo seit 2023 wieder Krieg herrscht. Es ist Moritz Haggi. Er ist Doktorand für Nahoststudien an der Uni Basel und Rapper. Als M zum O rappt er über den Krieg in Gaza, über sein Jahr in Palästina und die Ungerechtigkeit, die er dort beobachtet hat. Seine Musik sei seine Art, Eindrücke und Gefühle, ja sein Leiden auch über die Situation zu verarbeiten, auf eine, wie er sagt, sehr körperliche Weise. Letzten Monat ist sein neuestes Album Sisush herausgekommen, das ihr überall dort hören könnt, wo es Musik gibt. Und wer keine Folge von Holy Embodied verpassen möchte, kann uns auf denselben Plattformen abonnieren. Holy Embodied ist ein Podcast über Mystik 4.0, über das Verkörpern der Alleinheit im Nitty-Gritty-Alltag mit mir, Lila Sutter, als Host. Ich bin Theologin, Journalistin und begleite Menschen, energetisch oder spirituell, die sich nach mehr Ruhe und Frieden in ihrem Körper, in ihrem Nervensystem sehnen. Hey, wie geht's dir aktuell so ganz persönlich? Die Welt scheint irgendwie einfach zu brennen. Es ist überall, ja, rappelt's.
Also aktuell jetzt sitze ich gerade in meiner Wohnung in Zürich und sehe auf den Garten und auf den blauen Himmel und eigentlich gäbe es wie wenig, also wäre das ja eigentlich ein Grund, warum es mir gut gehen sollte. Tut es natürlich irgendwie auch, aber ich würde eher sagen, mein Leben ist dann, oder ich fühle mich wie ein bisschen in einer Dualität zwischen dem sehr angenehmen Leben in der Schweiz, jetzt für mich zumindest, ich sage nicht, dass für alle Leute in der Schweiz angenehm ist, aber für mich ist es ziemlich angenehm in der Schweiz und dem, was ich halt selber gesehen habe in Palästina und was ich auch nach wie vor halt selber sehe auf Social Media oder auf Videos und Fotos von Freunden oder Erzählungen von Freunden und Freundinnen von da. Und daher würde ich eher sagen, es ist so ein bisschen eine Dualität, wo die zwei Gegensätze, die dann auch so die Dissonanzen auslösen, wo man sich so fragt, wie kann das eigentlich gleichzeitig existieren, dass das etwas ist, das meinen so gegenwärtigen Gemütszustand halt sehr prägt.
Hat es für dich dann auch so eben diese Dualität, hat es auch so einen körperlichen Aspekt? Also ich finde, mir persönlich macht eben so diese Weltlage, all die Kriege, all die, es macht mich ganz körperlich, gibt so ein Unwohlsein. Und klar kann man das, ich kann, also vielleicht klingt es ein bisschen, keine Ahnung, doof, das zu sagen, während andere körperlich ganz versehrt werden, weißt du, wie ich meine? Aber es ist so ein in meinem Bauch, das sich so zusammenzieht, wenn ich irgendwie, ja, die Nachrichten lese.
Ja, ich würde sagen, schon, ich merke das schon auch, ja. Und so darum habe ich auch angefangen, so bewusster zum Beispiel joggen zu gehen oder Sport zu machen oder auch ein bisschen so bewusster mich zu ernähren, einfach weil ich so merke, okay, was ich in den sozialen Medien sehe, was in Palästina passiert, was in anderen Gebieten passiert, eben im Iran. Ich war auch zum Beispiel in Kurdistan, in Syrien, in Rojava im Januar dieses Jahr. Was so da passiert, das kann ich irgendwie nicht ändern direkt. Und das ist ja Ohnmacht. Aber was ich ändern kann, ist, wie mein Körper sich fühlt, zum Beispiel. Wenn ich jetzt heute rennen gehe, dann fühle ich mich danach besser. Und das ist etwas, das ich sehr autonom verändern kann. Und vielleicht mache ich es jetzt auch mehr deswegen. Weil es ist so, okay, da kann ich noch etwas machen. So.
Ja. Ist es eine Art,
Also es ist eine Art von dir mit all dem, ja, mit all dem umzugehen. Du hast ja auch 2024 hast du ein Jahr lang in Palästina im Westjordanland gelebt, oder?
Ja, genau. Genau, für meine Forschung, also für meine Doktoratsforschung war ich ein Jahr lang da und habe da mit verschiedenen palästinensischen Communities gelebt, in eigentlich im südlichen Teil des Westjordanlands, in Masafer Yatta. Mhm. Das ist ein sehr ländlicher Teil, wo auch dieser Film No Other Land her ist, der den Oscar gewonnen hat. Und ich war in Bethlehem in einem Flüchtlingslager und in Azaria, das ist so ein Ort, vielleicht gerade bei kirchlichen HörerInnen interessant, aber bei uns heißt dieser Ort Bethanien. Und das ist ja da, wo Jesus den Lazarus sozusagen wiederbelebt hat. Das ist ja das letzte Wunder Jesu, habe ich gelesen.
Aber nur jetzt, weißt du, dass das letzte ist? Hätte ja, ich jetzt nicht gewusst.
Doch, als ich da war, hat es mich dann interessiert, weil ich habe da gelebt und 50 bis 100 Meter von diesem Lazarus-Grab halt. Und dann habe ich mich halt dann schon auch informiert. Und vor allem eben, weil auch diese Diskrepanz zwischen in unserer westlichen Fantasie nimmt dieser Ort irgendwie einen wichtigen Platz ein, eben wegen dieser Geschichte aus der Bibel. Aber in der Realität ist jetzt dieses Grab 50 Meter von der Trennmauer entfernt. Mm. Und also die Trennmauer steht zwischen Lazarus Grab und halt Jerusalem. So. Und ich fand auch, das ist so eine Diskrepanz, die mir dann auffiel. Aber overall eben, ich wohnte in drei Orten ein Jahr lang.
Also auch dort hast du so viel von dieser Dualität, die du vorhin beschrieben hast, erlebt. Was würdest du sagen, wie hat dich das geprägt, jetzt auch wahrscheinlich nachhaltiger als bloß in der Zeit, in der du dort gewohnt hast?
Also ich würde sagen, diese Dualität ist eigentlich eher ein Phänomen, das ich hier erlebe, wenn ich in der Schweiz bin, weil als ich in Palästina war, da natürlich so diese, was ich jetzt angesprochen habe mit diese Geschichte, biblische Geschichte und so, aber das ist dann ja im Alltag jetzt für mich nicht so zentral, das ist einfach interessant, gedanklich. Aber jetzt von der Gefühlslage her, da hatte ich eigentlich diese Dualität weniger, weil es war halt einfach nur eine Realität, also beziehungsweise meine Realität rein physisch in dem Moment war halt auch diese Besatzungsrealität, diese Apartheid-Realität im Westjordanland und deswegen fühlte ich mich vielleicht auch ein bisschen weniger so halt, schuldig oder ohnmächtig dem gegenüber, weil ich ja zumindest meine Freunde, Freundinnen da mit ihnen zusammen sein konnte oder mit ihnen Zeit verbringen konnte, als halt all diese schlimmen Sachen passierten. Und ich würde sagen, so diese Dualität hat sich eher erst bemerkbar gemacht, als ich wieder hier war, weil als ich dort war, wenn irgendwie jetzt in Masafer Yatta schlimme Dinge passierten, Siedlerangriffe oder so, Verhaftungen, also willkürliche Verhaftungen von PalästinenserInnen, dann habe ich mit meinen Freunden halt darüber, die haben mir davon erzählt und wir haben dann, also ich habe auch keine Lösung natürlich bieten können für irgendetwas, aber einfach schon der Fakt, dass ich halt körperlich oder physisch so nah, also wir am gleichen Ort waren, hat es schon einfacher gemacht, irgendwie, das auszuhalten. Man hat dann gedacht, man ist irgendwie hier. So. Und jetzt, wenn ich in der Schweiz bin und ich sehe das auf Instagram oder so und dann schreibe ich meinen Freunden da, dann frage ich mich manchmal, was soll ich eigentlich schreiben? So, es tut mir leid, I'm sorry, so, keine Ahnung, das bringt ja auch nichts. Das hören sie auch tausend Male. Und dann fühle ich mich eigentlich fast ohnmächtiger, wenn ich eben so wie in dieser Sonnenseite lebe, aber so die Schattenseite halt mir sehr präsent ist. Und das auch vielleicht noch zu deiner Frage bezüglich, wie es mich verändert hat, nachhaltig. Also sicher, dass ich wie halt irgendwie die Sachen, die ich gesehen habe, halt es als meine Verpflichtung ansehe, jetzt diese halt wie klar zu benennen. Auch wenn Leute das da hier in der Schweiz manchmal als radikal empfinden. Ich mache es nicht, weil ich radikal sein will, um irgendwie etwas zu beweisen gegenüber den anderen hier, sondern mehr, um einfach halt zu sagen, jo, das habe ich halt gesehen und es ist nicht radikal. Und was ich eher radikal finde, ist der Fakt, dass man es dann gleich abstempelt. So. Weil irgendwie, es ist ja interessant, warum darf man jetzt das nicht sagen? Oder warum ist das jetzt wie, das stört irgendwie unsere Erzählung der Welt halt. Aber darum finde ich es umso wichtiger. Und mit meiner Privilegierung ist es für mich, sehe ich sehr stark als Verantwortung an, halt das dann auch zu machen.
Und das ist ja auch etwas, was du sehr, sehr öffentlich machst, so in deinen Texten zum Beispiel. Also ich habe heute Morgen dein, man sagt wahrscheinlich nicht Song, ein Track von deinem neuesten Album. Okay. Von deinem neuesten Album gehört Parallelwelt, was eben genauso die Absurdität beschreibt. Von da sind die Kinder in den Trümmern und wir sind hier und es geht uns gut. Und irgendwie so, ja, und wie schlafst du denn noch in der Nacht? Eben, du äußerst dich sehr öffentlich zu diesem Konflikt. Wenn du sagst, ja, es gibt gewisse Dinge, die darf man fast nicht sagen, also, oder die provozieren, was meinst du denn damit? Also ich meine, zu sagen eben, da Kinder leiden und uns geht's gut, das ist ja jetzt noch nicht ultraradikal.
Na gut, also jetzt das ist so. Also jetzt im Fall von Palästina sage ich immer wieder so, gibt es eigentlich so diese drei absoluten Reizbegriffe in der Schweiz, und ich finde, alle diese Begriffe sind zutreffend, aber sie werden direkt als eben so, naja, die Begriffe sind halt Genozid, Apartheid und Siedlerkolonialismus. Mhm. Und ich finde, diese Begriffe, in Gaza passiert ein Genozid, in dem Westjordanland gibt es Apartheid, man kann auch sagen, dass es in ganz Palästina-Israel Apartheid gibt, und der Zionismus, also der Stadt Israel, ist ein siedlerkoloniales Projekt. Diese Sachen habe ich in 10 Jahren Forschung nicht zuerst angenommen. Ich war in der Regel eben auch sehr, sehr so zögerlich und sehr kritisch und skeptisch gegenüber diesen Begriffen, weil ich eben auch dachte zuerst, naja, das hitzt den Diskurs auf, und das stimmt schon, es hitzt den Diskurs vielleicht schon auf, aber vielleicht ist es auch nötig, dass es einen Diskurs aufhitzt, weil für mich war es jetzt so, dass ich, je länger ich zu Palästina forschte, je länger ich da lebte, und ich muss auch sagen, dass ich auch mal in Israel lebte, als ich für die Schweizerische Botschaft gearbeitet habe da, dass ich auch Hebräisch gelernt habe, also dass ich es ist jetzt nicht so, dass ich nur irgendwie eine einseitige Forschung betrieben habe, aber dass ich halt je länger, je mehr finde, diese Begriffe sind analytisch und akademisch zutreffend. Und in der Wissenschaft, in großen Teilen der Wissenschaft, vielleicht nicht im deutschsprachigen Raum, aber sonst wo, im englischsprachigen Raum zum Beispiel, sind diese Begriffe mittlerweile auch von der Mehrheit der Wissenschaft, werden die so akzeptiert oder getragen. Und ich finde, naja, gut, eben, warum ist es dann, also das sind so die Begriffe, wenn ich die sage, ist das immer, also wenn ich die sage, bei mir ist es vielleicht weniger ein Problem, weil ich die Begriffe halt dann auch akademisch untermauern kann, so mir kann man schlecht anlassen. Aber viele Leute sagen das und dann werden sie angegriffen. Und ich sage nicht, dass man mit diesen Begriffen jetzt einfach völlig so sorglos umgehen sollte man nicht, man sollte sie schon präzise verwenden, aber der Fakt, dass es bei uns so ein großes Unbehagen auslöst, finde ich, sagt eigentlich mehr aus über unsere Erzählung der Geschichte und der Gegenwart in der Schweiz und in Deutschland und im Westen, als es aussagt über den tatsächlichen Sachverhalt, den wir in Palästina. Und das ist etwas für mich, was wirklich ich auch als meine Aufgabe ansehe. Eben, mein Name ist Moritz Hägi, es ist ein sehr schweizerischer Name. Schweizerdeutsch ist meine Muttersprache. Ich bin in gut situierte Verhältnisse reingeboren, in eine sehr schweizerische Familie, und das gibt mir sehr viele Privilegien. Und ich finde, genau wegen dieser Privilegierung muss ich halt auch diese Dinge klar benennen, weil ich weiß, ich habe auch Freunde, die haben halt vielleicht arabische Namen, die können zwar genauso gut Schweizerdeutsch wie ich und sind auch hier aufgewachsen, aber wenn die diese Begriffe sagen, dann werden sie viel eher halt dann angegriffen.
Ja, und ich meine, du hast natürlich dann schon auch, wie soll ich sagen, mit deinen beiden Brillen, oder du hast die Perspektive vom Forscher, vom Wissenschaftler, und dann eben auch die andere, sag jetzt mal, die Kreative, die mit Texten vielleicht auch provoziert oder Dinge benennt, so wie sie sind, wie du sagst.
Ich finde, die zwei Sachen, also Kunst und Wissenschaft, haben ja manchmal auch andere Ziele. Und nicht Ziele, aber andere Macharten. In der Wissenschaft muss ich jede Aussage belegen mit Zitaten und mit Fakten, also mit Quellen, und im Rap halt nicht. Und ich genieße das auch. Manchmal kann ich im Rap auch gewisse Sachen halt klarer sagen oder emotionaler sagen. Und also für mich persönlich ist ja die Musik dann eigentlich auch eine körperliche irgendwie Aussöhnung mit mir selber.
Ja, also das ist eine meiner Annahmen, ist auch ja deine Musik, eben deine Texte, das muss ja auch ein großes Ventil sein, um all diese Dinge auch irgendwie zu verarbeiten, weil das einfach so drinnen behalten und irgendwie dann nur darüber nachzudenken, das frisst dich ja irgendwann auf.
Ja, also meine Therapeutin findet auch, es ist super, dass ich Musik mache. Also es ist auch für mich sehr therapeutisch und es ist kein Zufall, dass mein größter Wurf in Anführungszeichen als Musiker, als Rapper jetzt kam, in dieser Zeit halt, nachdem ich in Palästina war. Und ich bin zwar aus Palästina, aber was die Kontakte und die Freundschaften, die ich mir da aufgebaut habe, die gehen ja nicht einfach weg. Und wenn meinen Freunden da was passiert, dann betrifft es mich ja auch, also es betrifft mich
Ja,
emotional.
klar, ja. Ja, klar. Du bist ja viel direkter involviert als jetzt jemand, keine Ahnung, wie ich, die einfach da mal einen Zeitungsartikel oder so. Also, was ich meine, du bist ja da viel auch in den Alltag der Menschen, die so, ja, die dort leben, viel näher dran.
Ja, und ich glaube, man sieht sie dann halt einfach auch mal als Menschen, wenn man halt da war und im Alltag mit ihnen gelebt habe. Und ich meine, mit meinen besten Freundinnen aus Palästina rede ich jetzt nicht die ganze Zeit über Politik und darüber, wie schlimm die
Klar,
Lage
ja.
ist, sondern wir reden über halt das, was halt Freundinnen miteinander darüber reden, halt irgendwie so das Leben, Dating, wie es bei dem Job geht, was es für Jobangebote gibt, so wie es der Familie geht, so und ich finde, das ist ja auch, ich glaube, das macht mich als Rapper, der, weil ich rappe ja schon über Palästina, aber ich rappe ja auch vor allem über meine Erfahrung in Palästina und wie
Ja,
es für
genau.
mich war, also durch meine Augen und durch meine, ja, das dann zu erleben. Und auch eben diese Menschen halt einfach als das zu zeigen, was sie sind. Und zwar einfach als Menschen mit ganz vielen verschiedenen komplexen Seiten, wie wir halt auch. Und ich glaube, das gibt es ein bisschen vielleicht sogar auf beiden Seiten, dass halt für die einen sind das halt die schlimmen Terroristen, die den Tod lieben und die eigentlich sich alle in die Luft jagen. Also ich übertreibe natürlich, aber das sind ja schon die Klischees da,
Ja,
mit
ja.
denen Palästinenserinnen dann entmenschlicht werden. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, werden diese Menschen dann manchmal auch auf ein Podest getan und dann gesagt, das sind jetzt die sinnbildlichen FreiheitskämpferInnen. Und
Genau.
das ist ja schon, es ist natürlich nicht das Gleiche, will ich nicht sagen, aber beides reduziert die Menschlichkeit auf etwas oder ganz wenig. Und für mich sind es einfach Menschen, die, ja, also, ist halt nur weil jetzt mein bester Freund da von siedlerkolonialen Strukturen unterdrückt wird und sein Land weggenommen wird, heißt es jetzt nicht, dass jede seine Ansicht über alles auf der Welt großartig ist, weil das
Ja,
wäre ja
ja.
nicht menschlich. Ich sage ja auch nicht, dass jede meine Ansicht über die Welt für jeden großartig zu wahrzunehmen ist. Und ich glaube, das war für mich vor allem wichtig, dass ich die Menschen als Menschen sehe, die halt ja ein voller Mensch ist und nicht eine Projektionsfläche für jetzt meine Befreiungsfantasien oder was auch immer. So.
Ja, genau, das wollte ich jetzt gerade sagen, weil entweder beides abstempeln zum eben zu diesem verklärten Freiheitskämpfer, der Freiheitskämpferin oder zur bösen Terroristin, whatever. Das ist beides einfach meine Projektion. Das hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Und ich
Genau.
finde, das ist etwas, was total vergessen geht, dass auch mitten im Krieg, auch wenn irgendwie da Bomben fallen und alles zusammen, dass es ist trotzdem ein, wie soll ich sagen, das Leben dort. Es ist trotzdem einfach ein Menschenleben. Also weißt du, ich meine, die Menschen müssen essen ja dann auch irgendwie oder sie müssen irgendwie ihre Wäsche waschen oder keine Ahnung,
Ja, es
sich
ist.
um Internet kümmern. Also so völlig banale
Aber es ist
Sachen, die
halt
für.
eben die Struktur. Es gibt wie das Individuum und es gibt die Struktur. Und ich persönlich bin der Meinung, dass die Struktur leider viel wichtiger ist, weil die Struktur, Politik ist Struktur und Machtverhältnisse sind Struktur. Und dass jetzt mein Freund in Massafriata, dass er da kein gutes Internet hat, aber die Siedler, die da völkerrechtswidrig 500 Meter weiter weg leben, die haben 5G und Wasser und alles, das ist die Struktur. Da muss ich auch sagen, naja, natürlich, jeder Mensch ist von gleich, eigentlich gleich, ist gleich als Individuum und jeder verdient Empathie, aber wir Menschen leben halt auch in einer Struktur. Und diese Struktur ist manchmal auch also außerhalb unseres Einflussbereichs, so. Genau wie wir nicht wählen können, wo wir geboren sind. Ja, wir werden halt einfach auch in Strukturen hereingeboren und in Strukturen, ja, unserer Gesellschaft gibt es halt auch ein bisschen vor, wie die Struktur ist. So.
Absolut, ja. Absolut, aber eben auch, wenn die Struktur dann so verletzlich ist oder so angegriffen wird. Es ist ein Ausnahmezustand und aber im Ausnahmezustand, ich weiß nicht, wie ich das gut beschreiben kann, aber auch dort drin herrscht eine gewisse
Normalität, meinst du?
Ja, ich habe jetzt gezögert, das Wort zu gebrauchen, aber ich glaube, es stimmt schon. Eben, es ist ja dann nicht einfach, dass man dann nur noch...
Natürlich.
Du wartest ja dann nicht einfach nur irgendwie,
bis der nächste
Angriff kommt. Also, wie soll ich sagen, irgendwie das Leben geht weiter. Und ich habe das in der letzten Folge mit Sarah, mit meiner Kollegin, haben wir über das Leben gesprochen, so als Lebenskraft und wie trotzig die auch sein kann. Und ich weiß nicht, ob du das selbst beobachtet hast, aber vielleicht kommt dieser Trotz genau in diesen Situationen mega zum Vorschein.
Mega, also ich würde sagen, natürlich der Ausnahmezustand wird zum Normalzustand. Aber dadurch, du hast gesagt, man ist dann nicht da und wartet auf dass es eskaliert. Ich würde sogar sagen, man wartet noch viel weniger darauf. Mhm. Und da kann ich auch ein Beispiel bringen. Also jetzt in Massafariat, ist eben dieses Gebiet, wo es viele Siedlerangriffe gibt, eigentlich fast jeden Tag, und das Militär hilft den Siedlern etc. Und da gibt es halt auch ausländische und vor allem ausländische Präsenz von so Freiwilligen, die halt da hingehen, um Protective Presence zu machen, also die Schäfer zu begleiten und so, in der Hoffnung, dass es weniger eskaliert, also dass die Palästinenser weniger so drunter kommen sozusagen. Mhm. Und es war lustig, weil eigentlich ein guter Freund von mir, der Palästinenser von dem Dorf da ist, der sagt immer so, ja, es ist so lustig, weil die Leute kommen aus halt Ländern, wo der Normalzustand normal ist. Also Schweiz oder USA oder England oder halt einfach westlichen Ländern. Und dann kommen sie und sind extrem motiviert, und für die verhalten sich fast ein bisschen wie so Pfadfinder oder so Militär, die dann so Einsatzpläne, und wir sind nicht hier, um Spaß zu haben, wir sind hier, um irgendwie so eine Arbeit zu erledigen.
World, und den genau. Leuten,
es geht schon dann auch ein bisschen, das ist White Saviorism rüber. Und,
ja, genau.
und mein Kumpel war so, er hatte so etwas gesagt, das mir wirklich geblieben ist. Ja, eigentlich, das ist voll unnötig, dass die immer so reinstressen. Er hat gesagt so, you know, for us, usually we don't go look for the problems. We just chill and the problems come to us. Und es ist halt ein bisschen so. Also, es ist halt traurig, aber es ist schon ein bisschen so. Und eben, also es gibt auch dieses Konzept der Sumud im palästinensischen Widerstand ein bisschen. Sumud heißt Standhaftigkeit auf Arabisch. Und das beschreibt eigentlich eben, wie du es ein bisschen auch angedeutet hast, so diesen Trotz, dass man eben, dass man standhaft bleibt, egal was passiert. Also eigentlich, dass man wie sein Leben auch lebt, und zwar so gut es geht, selbstbestimmt und mit Lebensfreude, auch wenn halt die Umstände halt in dem Fall Besatzung sind und Siedlerkolonialismus. Mhm. Und es gibt so viele Geschichten, und eben, dass Palästinenser irgendwie an Checkpoints Karten spielen oder so. Ich will das jetzt auch nicht romantisieren, weil overall ist es halt immer noch ungerecht. Aber dass man sich halt irgendwie, dass man halt dann sagt, okay, ihr könnt uns wie alles wegnehmen, außer so unseren Willen, hier zu bleiben und zu leben, als wärt ihr nicht hier. So als wären wir alleine hier. Und ja, das finde ich schon, irgendwie hat mich schon sehr stark inspiriert. Also ich habe auch eine EP Sumud genannt, deswegen, die ich 2024, als ich in Palästina war, rausgebracht habe. Und ja, es ist eben so, dass das Haus wird 10-mal zerstört von der Armee, und man baut es halt 10-mal wieder auf. Und ich will das wirklich nicht romantisieren, aber irgendwie ist es schon auch, diese innerliche Stärke ist schon sehr inspirierend.
Was hast du denn das Gefühl, was gibt denn eben dabei, bei dieser Standhaftigkeit zu bleiben, oder eben du baust dein Haus einfach wieder auf, und das hat sowas... Es klingt vielleicht so ein bisschen Sisyphos-mäßig, also eben, du machst es einfach immer wieder, es wird immer wieder zerstört. Was hast du das Gefühl, ich weiß nicht, hat das mit Hoffnung zu tun, hat das mit irgendwie Vertrauen zu tun, dass die Menschen dabei bleiben, hat das einfach mit, es gibt keine Alternative zu tun?
Es gibt häufig schon eine Alternative, aber nicht. Viele Leute könnten vielleicht schon in die Stadt ziehen, aber das ist ja auch genau das Ziel von Israel, sie wollen eigentlich alle Palästinenser im Westjordanland einpferchen in diese Städte, damit das Land dann frei ist. Ich glaube, es hat wirklich sehr stark mit diesem Gefühl der Verbundenheit zum Land zu tun. Also ich habe auch in meiner Forschung, als ich Interviews gemacht habe, da war eigentlich meine erste Frage auch immer, was verspürst du für eine Verbindung zu diesem Land, so emotional? Und eigentlich, also in Massafariata, in diesem ländlichen Gebiet, wo die Leute von der Schafswirtschaft leben, da haben mir alle gesagt, nicht wortwörtlich das Gleiche, aber so paraphrasiert haben mir eigentlich alle gesagt, ich bin wie ein Olivenbaum, wenn du mich rausreißt, dann bin ich tot. Also wenn, so im Sinn von, wenn du mich in die Stadt nimmst und ich da leben muss, dann bin ich nicht mehr ich, dann bin ich eigentlich wie tot sozusagen als Mensch, dann lebe ich nicht mehr. Also viele Leute haben wirklich diese extrem starke Verbundenheit und ich glaube deswegen, es ist auch so diese, irgendwie tief drin, diese Gewissheit oder also diese Überzeugung, vielleicht eher diese Überzeugung, dass man zu dem Land gehört und dass man deswegen auch all das überstehen wird und vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht auch nicht in Lebzeiten von der Person, aber dann vielleicht in der Lebzeit, also vielleicht in der nächsten Generation oder der nächsten Generation. Ich glaube, es ist fast schon eigentlich eine irrationale Resilienz, weil man denkt, also ich könnte dir jetzt nicht sagen, wenn sie das Haus noch dreimal aufbauen, dann ist die Besatzung vorbei. Safe nicht.
Nein,
es geht einfach, es ist wirklich eine Art Sisyphus-Arbeit, aber ich glaube eben genau, weil es so scheint, objektiv, macht es eben diese Resilienz, diese Standhaftigkeit fast noch beeindruckender, weil sie eigentlich ein bisschen fast irrational ist. Das hat mich dann auch ein bisschen darüber zum Nachdenken gebracht, was ist eigentlich für mich der Ort, wo ich mich verbunden fühle, weil ich habe mich noch nie über das überlegt eigentlich zuvor.
Und? Hast du plötzlich ein tiefes Belonging zu Zürich, zur Schweiz gefunden oder?
Nein.
Gar nicht, okay.
Zur Schweiz sowieso nicht. Ich habe mehr einfach so, ich habe mir gedacht, wo bin ich aufgewachsen? Okay, in Bacherbülach, also in der Aglo von Zürich und da am Waldrand. Und ich war dann einfach mehr so, vielleicht ist es auch, weil mein Wald, blöd gesagt, der Wald, in dem ich halt spazieren ging und weil da nie, der wurde uns noch nie streitig gemacht. So. Mhm. Ich glaube, vielleicht deswegen überlegt man sich ja gar nicht. Also, aber es war schon so, als ich zurückkam nach einem Jahr, bin ich dann mal in den Wald spazieren gegangen als erstes und war dann schon so auch so krass irgendwie, wäre das jetzt in Massafariata, dann wäre ich wahrscheinlich tot, weil ich erschossen worden wäre, wenn ich jetzt zu einfach so planlos und dann muss man halt genau wissen, wo man hinläuft, wenn man zu nah an die Siedlung läuft, dann als Palästinenser ist man halt wirklich in Lebensgefahr. Und ja, das war so vielleicht ein bisschen so diese Dualität, die mir dann auch wirklich sehr stark aufgefallen ist. Aber es ist ja auch interessant, also ich forsche ja eben zu Siedlerkolonialismus und Indigenität auch ein bisschen, so das ist ja ein bisschen miteinander verbunden. Und der Begriff Indigen gibt es ja eigentlich, also der bezeichnet ja auch vor allem Völker oder Menschen, die halt Kolonialismus erfahren haben. Und darum ist es manchmal ein bisschen schwierig, so jetzt bei mir zum Beispiel ich bin indigen in der Schweiz, weil eigentlich der Begriff bezieht sich eigentlich vor allem auf jene, die Kategorie eines Indigenen, die entstand ja eigentlich erst so durch, dass Leute kamen und sagen, wir besitzen jetzt das Land und wir kolonisieren das Land. Und von dem her, das ist noch so ein bisschen eine Disclaimer. Aber ja, und jetzt sitze ich in Höng, da ist meine Mutter her und das ist auch irgendwie ein Ort, hier habe ich gelernt, Fahrrad zu fahren und das irgendwie auch. Aber ja, also zum Glück ist es für mich nicht so ein wichtiger Begriff wie für meine Freunde dort, weil das würde ja bedeuten, dass irgendwie meine Situation nicht stabil wäre.
Ich finde es spannend, was du sagst, dass der Begriff der Indigenität, dass der kommt eigentlich aus dem Problem quasi oder aus dem Problem vom Kolonialismus, weil sonst gäbe es den ja gar nicht. Und ich habe mal vor ein paar Jahren versucht herauszufinden, wer waren eigentlich die indigenen SchweizerInnen. Vergiss es, keine Ahnung. Ich habe nichts gefunden. So vor den Kelten, nobody knows. Einfach so kleine Klammerbemerkung. Und dann so, das Empfinden dieser starken Verbundenheit mit dem Land, das hat ja auch, ich finde, das hat ja eine ultraspirituelle Komponente, so ein, ich gehöre hier hin, zu dieser Erde, und das kann ja schon auch irgendwie geschehen, wenn du nicht in einem Gebiet bist, das so unmittelbar bedroht ist. Also ich kenne das von mir selbst aus, keine Ahnung, wenn ich in den Bergen unterwegs bin, dann ist da so eine klare Resonanz von, hey, du gehörst einfach so her daher. Also wir sind wie aus irgendwelchem Material gemacht, die Berge und ich. Gibt es andere irgendwie so eben spirituelle Dinge, die du beobachtet hast, als du da ein Jahr lang in Palästina warst, die dir aufgefallen sind, oder ist das einfach völlig quasi unter deinem Radar?
Naja, also die Religion spielt halt schon eine wichtige Rolle da. Ich war zum Beispiel in Masafariat da, als Ramadan war, und da habe ich schon gemerkt, okay, es ist ein bisschen anders, so wie vielleicht jetzt Weihnachten oder so diese Weihnachtszeit bei uns. Es ist halt irgendwie, ja, ich glaube eher die Leute sind vielleicht in dieser Zeit irgendwie offener für so spirituelle Überlegungen. Aber da ich jetzt selber nicht so stark spirituell bin, würde ich sagen, habe ich vielleicht das jetzt weniger wahrgenommen. Oder habe ich es vielleicht eher so wahrgenommen als so interessante Beobachtung, aber jetzt als nicht irgendwie etwas, das mich auch jetzt mega abgeholt hat.
Mhm.
Und noch zu diesem Landding, also eben, ich finde ja auch, wenn ich wandern gehe, finde ich diese Connection so mit der Natur schon auch etwas Schönes. Ich finde, es ist dann halt wie schwierig, wenn es dann so ist, so die Berge sind ja einfach die Berge. Aber wenn es dann heißt, ja, das ist die Schweiz und darum ist die Schweiz jetzt großartig, dann finde ich, wird es schnell mal schwierig. Aber
ja, nein, ich bin wirklich überhaupt keine Patriotin. Und gleichzeitig eben ist da die Verbundenheit zum Land, die ist irgendwie da, ohne dass ich das an eine Flagge oder an eine Nationalität...
Also meinst du zum Land oder zu der Erde?
Mit Land meine ich Erde, Entschuldigung, ja genau. Ja, ich meine die Erde, so ich meine so Nation. Der Dreck.
Ja.
Nein.
Okay, gut.
Nein. Aber was ich spannend finde, du sagst, oder die Spiritualität interessiert dich nicht so. Du hast jetzt aber auch ein paar Mal erwähnt, wie sehr du dich... wie durch dein Privileg, aber auch gerufen fühlst, irgendwie einzustehen und die Dinge zu benennen, wie sie sind, oder dich zu engagieren. Gibt es da irgendwo doch so ein Gefühl von, oder ein, keine Ahnung, ein Glauben an, wie soll man dem sagen, das Gute oder irgendwie zusammen können wir die Welt verbessern oder irgend sowas?
Ja, grundsätzlich schon. Vielleicht definiere ich das einfach weniger als Spiritualität für mich, sondern vielleicht eher so als so Werte oder Überzeugungen. Aber ja, sicher. Also ich denke, ohne irgendwie so den Glauben an, dass die Welt nicht komplett verloren ist, den habe ich schon. Oder ohne den hätte ich auch
mega schwierig aufzustehen morgen.
Ja, manchmal ist es auch ein bisschen aus Trotz. Also in diesen Zeiten, wo eben die Welt wirklich, ich glaube, noch so schlimm da ist wie noch nie zu unseren Lebzeiten, haben viele Leute so ein bisschen verfallen so in diese, sie werden sogar vielleicht depressiv, weil deswegen so, also wegen der Weltlage und wegen dieses Gefühls der Ohnmacht. Und ich sage mir dann manchmal auch so, wenn ich jetzt aufhöre mit dem, dann gewinnen ja genau die ich eigentlich nicht gut finde, oder die, nicht nur die Leute oder die Gruppen, sondern auch diese Strukturen, das Recht des Stärkeren oder irgendwie so diese Machtdynamiken, die ich ja eigentlich nicht gut finde, die bleiben ja dann genauso erhalten. Jetzt nicht, dass ich allein irgendwie etwas ändern könnte, aber sicher eher, als wenn ich gar nichts machen würde. So.
Mhm.
Und ich finde, darum ist es auch wichtig, so resilient zu bleiben und halt einfach auch nicht sich, und auch manchmal kann man sich, glaube ich, auch bewusst mal eine Auszeit gönnen. Ich glaube, da gibt es nichts Unethisches daran. So.
Ja,
das
klar,
ist dann sogar wichtig. Dann kann man zurückkommen mit mehr Energie und mit mehr Elan. Und man brennt nicht aus, weil ich denke schon, so bei diesem aktivistischen Milieu gibt es schon eine Gefahr des Burnouts.
Voll. Aktivismus ist kein einfaches Feld. Oder was sind die Dinge, die wirklich, wie können wir uns wirklich einsetzen? Was können wir wirklich tun? Ich glaube, das ist eine große Frage. Und wir haben beide, waren wir im letzten Jahr an der ersten Tagung von der Schule des Friedens, die dieses Jahr auch wieder stattfinden wird im Kloster Kappel. Also das ist eine Form, wie du dich engagierst. Und deine Öffentlichkeit, könnte man sagen, ist auch ein Weg, oder? Von deinem Engagement, oder? Geht das noch weiter?
Ich würde sagen, die Musik und die öffentliche Arbeit, sind jetzt für mich so eigentlich mein Hauptteil, des, also der Haupt, die Hauptkomponente meines Engagements. So, ich gehe schon auch an Demos zum Beispiel, aber da auch eher als einfach ja, passiver Mitläufer. So. Also ich halte auch Vorträge, eben ich mache ja eigentlich wie halt Rap. Und beim Rap ist das, der Rap, würde ich sagen, ist wesentlich aktivistischer als die Forschung, weil den Rap, mit dem Rap erreiche ich viele Leute. Jetzt habe ich vielleicht, momentan habe ich etwa 15.000 monatliche Hörerinnen auf Spotify, was mega cool ist. Und bei der Forschung, ich meine, ich schreibe jetzt eine 200 bis 300 Seiten lange Doktoratsarbeit und die werden wahrscheinlich 1 bis 3 Leute lesen. Heißt so, das will ich jetzt nicht als, das ist halt wirklich Forschung, das ist nicht Aktivismus, weil es ist nicht aktiv in der Öffentlichkeit. Aber es informiert natürlich mein Rap und als drittes, eben ich gebe auch Vorträge über eigentlich meine Forschung, aber die sind dann natürlich so maßgeschneidert für das jeweilige Publikum und das ist eigentlich vielleicht fast die wichtigste Arbeit, so die wichtigste Arbeit der Wissensvermittlung, weil im Rap kann ich ja nicht sagen, Siedlerkolonialismus und klassischer Kolonialismus sind entsprechend unterschiedlich, weil, naja, es geht halt nicht von wegen der Form. Aber in diesen Vorträgen geht das halt sehr gut und ich glaube, das ist eigentlich fast das wichtigste Tool für die Wissensvermittlung jetzt von meiner Seite. Und ich habe das bei Parteien, habe ich das schon gemacht oder bei sonstigen Gruppen, auch an Schulen habe ich schon solche Vorträge gegeben.
Und ist beides Rap und Vorträge sowas wie Aufklärungsarbeit?
Vor allem die Vorträge sind Aufklärungsarbeit. Mhm. Ich glaube, es ist nicht Aufklärungsarbeit der Rap in erster Linie, sondern es ist eher vielleicht so ein Teaser. Also ja. ich hoffe, dass es die Leute ein bisschen so inspiriert, um sich selber dann auch mehr zu informieren. Weil im Rap kann ich, glaube ich, nicht im gleichen Ausmaß so differenziert sein oder irgendwie Fakten. Also natürlich sage ich auch Fakten, aber es ist ja eben, beim Rap geht es mehr um diese, um so diese, dieses Feeling, so diesen Affekt auch und ja, ich glaube eher, vielleicht soll es die Leute eher ein bisschen agitieren, so um sich zu informieren danach. Und
ein bisschen ein Poke, so hey, im Fall.
Genau, genau. Und es ist auch, und vielleicht auch eben nicht nur Leute, die eh schon so mit Friedensarbeit oder ich weiß auch nicht, anti-imperialistischer oder antikolonialistischer Arbeit so involviert sind, sondern auch Leute, die vielleicht einfach Rap hören, weil das ist mir schon auch sehr wichtig, dass die Musik gut ist, so nicht nur der Inhalt. So. Das ist eigentlich fast wichtiger noch.
Wenn wir ein Gespräch über eben die Weltlage, über Palästina, über all die Konflikte führen, ist schon auch wichtig zu fragen oder zu hören, jetzt vielleicht auch von dir. Ich glaube, eine Frage, die viele, viele, viele Menschen haben, so dass, okay, und was können wir denn wirklich konkret machen? Was bringt wirklich was? Was würdest du da sagen jetzt für meine Nachbarin im Dorf, für deine Nachbarn in Hönk? Welche Antwort hast du da?
Was bringt was? Was bringt was? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, nein, mein Bonmot oder mein Motto dazu ist eigentlich eher, mach, was du kannst und mach das auch wirklich, aber verzweifle nicht darüber, was du nicht alles machen kannst oder was außer deines Einflusses liegt. Aber der erste Teil ist schon auch wichtig und das heißt, mach, was du kannst. Das heißt, schau in deiner Gemeinde oder in deiner Community, was kann man machen? Oder auch in der Schweiz, wir können ja abstimmen. Also weißt, letztlich geht es ja um Handlungen. Und jetzt irgendwie ein Instagram-Post über Palästina machen, ist jetzt halt eine Handlung mit sehr, sehr begrenztem Impact. Aber abstimmen zum Beispiel in der Schweiz oder sich politisch engagieren in der Schweiz, das ist ja etwas das kann je nachdem einen sehr großen Impact haben. Und natürlich je kleiner, also in der eigenen Community kann man natürlich den größten Impact haben, den größten Einfluss. Und ich finde, diese Sachen, die kommen ja irgendwie auch, also das, was wir in Palästina sehen, das ist ja auch einfach Rassismus, Kolonialismus, wir sehen auch Sexismus und diese Sachen und auch Kapitalismus, also Auswüchse des gewissen, also der Kapitalismus würde sozusagen halt wie, die schlimmen Auswüchse zeigen sich halt noch ein bisschen schrecklicher in Situationen, wo es auch noch andere Diskriminierungsformen gibt. Und ich glaube, diese Sachen gibt es ja auch in der Schweiz. Jetzt kommt dann diese SVP-Initiative mit den 10 Millionen. Das ist ja genau eigentlich die gleiche, so rassistische, so ethnopluralistische, im Sinn von halt wie so ein Volk, ein Land, bla bla bla, also nur Schweizer in der Schweiz. Das sind genau die gleichen so Ideologien, die eben ungerechte Situationen hervorbringen, also eben so die zum Faschismus führen letztendlich. Und ich glaube, da können wir ja, diese Sachen sind ja nicht gänzlich unverbunden. Wenn jetzt Europa sich bewusst gegen eben so rassistische Tendenzen stellen würde, dann würde es natürlich auch Israel schwieriger finden, alles zu machen. Aber natürlich, wenn halt Merz zum Beispiel in Deutschland sagt, wir machen einfach, wir stimmen eigentlich mehr oder weniger zu, was Israel macht, egal was sie machen, das gleiche mit Kassis in der Schweiz und jetzt am ganz schlimmsten natürlich Trump, dann fühlt sich Israel natürlich auch bestärkt, um dann auch die schlimmsten Teile der siedlerkolonialen Fantasie halt wie auszuüben. Und ich denke darum so, wir sind schon nicht so machtlos, wie wir meinen. Natürlich können wir nicht verhindern, dass jetzt ein Siedler da einen Palästinenser angreift im Westjordanland. Aber wir können vielleicht, also in der Schweiz zum Beispiel, und da haben wir auch an der Schule des Friedens, glaube ich, letztes Jahr darüber geredet, so, wie könnte man Druck auf Ignacio Cassis machen, den Außenminister, damit zum Beispiel eben keine Waffen mehr oder keine Waffensysteme in Israel mehr verkauft werden und an andere Staaten, die halt Angriffskriege machen.
Ah, oh Mann, ja, ich meine, da bist du dann an der Wurzel vom uralten Problem, von dieser Überzeugung von wir gegen die anderen, und das geht dann noch viel, viel weiter. Mhm. Ich finde es mega wichtig, dass wir immer wieder auch darauf hinweisen, eben gerade wenn es um auch verkörperte Spiritualität, wenn es um das um Mystik im Alltag und so geht. Es sind die kleinen Dinge, es ist wirklich jede alltägliche Handlung, die eben wirklich einen Unterschied kann machen. Und vielleicht ist das wieder der Kreis, schließt sich zurück zu Sumut, diese Standhaftigkeit von hey, und da stehe ich und da bin ich und Punkt.
Ja.
So wie das auch Luther mal gesagt haben soll. Ebenso, ich stehe hier und kann nicht anders, als er die seine Thesen vor dem, ich weiß nicht mehr wem, hätte zurückziehen sollen. Wahrscheinlich dem König.
Oder wie zum Beispiel auch Rosa Luxemburg mal berühmt gesagt hat, so eigentlich die revolutionärste Handlung ist immer noch einfach zu sagen, wie es ist.
Yes. Hey, danke vielmal.
Sehr gern.
Moritz Hagi war das, sein neuestes Album Sisusch findet ihr unter anderem auf Spotify. Ich bin Lila Sutter und werde das Thema Spiritualität, die die Welt nicht ausklammert, sondern embraced, sondern umarmt quasi, auch in der nächsten Folge mit meinem Gespanli Sarah Staub nochmals etwas anders aufgreifen. Ich freue mich auf das, danke vielmals fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. RefLab.